künstliche Befruchtung, ich glaube, wer sich damit noch nicht so viel beschäftigt hat, und dazu zählten wir ja zu dem Zeitpunkt auch, der hat als allererstes wahrscheinlich dieses Thema Spritzen im Kopf, ne? Also künstliche Befruchtung ist das, was irgendwie in der Petrischale passiert. Und dann wird einem irgendwas eingesetzt und vorher rammen sich die Frauen regelrecht jeden Tag gefühlt 100 Spritzen in den Bauch. Also das war so das Bild, was ich hatte. Und das war für mich auch sehr angstbesetzt.
Kinder machen ohne Sex. Dein Podcast über Unfruchtbarkeit und Kinderwunsch. Mit Nora und Christoph.
Hallo, mein Schatz.
Hallo.
Herzlich willkommen zu Kinder machen ohne Sex mit Nora und
Christoph.
Das ist euer Kinderwunsch-Podcast, euer Podcast über Unfruchtbarkeit und Kinderwunsch. Und wir sind inzwischen bei Folge 3 angekommen. Kurzer Recap: Beim letzten Mal haben wir euch so ein bisschen mitgenommen in unsere Kinderwunschgeschichte. Es ging um das Thema Spermiogramm, es ging um das Thema IUI, Insemination, und
Wichskabine.
Um die Wichskabine, genau.
Ja.
Ja, und wir nehmen euch jetzt weiter mit, denn damit war unsere Geschichte nicht abgeschlossen, denn nach insgesamt 4 Inseminationen waren wir immer noch ohne Kind. Und dann ging es weiter. Und wie es weiter ging, darum soll es dann heute gehen.
Genau. Ich wollte noch hinzufügen, mir ist aufgefallen beim letzten Mal, also ich habe ja ganz viel über diese wahnsinnig tolle Wichskabine gesprochen. Und ich habe aber völlig vergessen zu erwähnen, dass man da nicht hingehen muss, sondern Stimmt. man das auch zu Hause machen kann und dann innerhalb von 2 Stunden die Abgabe vollziehen muss im Kinderwunschzentrum. Also das geht auch, wem die Wichskabine nicht gefällt, macht's zu Hause.
Wäre das für dich in Frage gekommen?
Also da ich ja immer angereist bin für die ganze Sache, wäre das logistisch einfach völliger Albtraum gewesen.
Erstmal noch nach Hause.
Genau, dann, genau. Aber ich glaube, wär ich hier gewesen, wäre das durchaus eine Option.
Mhm.
Ja. Aber ich habe dich ja, also keine Ahnung, wir sind ja auch immer zusammen hin. Also es war auch irgendwie kompliziert.
Mhm.
Ja. Aber es geht, darum ging es mir eigentlich. Und heute? Heute geht es um den Weg danach.
Genau.
Ja.
Künstliche Befruchtung, ich glaube, wer sich damit noch nicht so viel beschäftigt hat, und dazu zählten wir ja zu dem Zeitpunkt auch, der hat als allererstes wahrscheinlich dieses Thema Spritzen im Kopf, ne? Also künstliche Befruchtung ist das, was irgendwie in der Petrischale passiert. Und dann wird einem irgendwas eingesetzt und vorher rammen sich die Frauen regelrecht jeden Tag gefühlt 100 Spritzen in den Bauch. Also das war so das Bild, was ich hatte. Und das war für mich auch sehr angstbesetzt.
Aber hattest du von vornherein das Bild von Spritzen
ja, im Kopf? Ja, aber auch nur, weil ich Dokus dazu gesehen ja. hatte im Fernsehen.
Ne? Weil ich war in dem Fall ja völlig unwissend und da okay. war ich wahrscheinlich total, also ich meine, mich hat es in dem Sinne entfernt betroffen.
Ja.
Deswegen wusste ich nichts drüber und deswegen interessiert mich da, wie das dir damit ging, weil ich habe mir gedacht, okay, mal gucken, was jetzt kommt.
Also so. In dem Moment, als wir dann nach 4 fehlgeschlagenen Inseminationen beschlossen haben, wir machen jetzt eine sogenannte IVF, also eine In-vitro-Fertilisation, wusstest du da zu dem Zeitpunkt überhaupt, was das ist?
Nee, wusste ich nicht.
Okay.
Na, ich meine, das ist ja dann, ich bin ja damit gewachsen. Also in dem Fall, da du dich dann so wahnsinnig damit auseinandergesetzt hast und wir damit beim Abendbrotstisch immer konfrontiert waren und auf dem Sofa, habe ich quasi mit dir mitgelernt sozusagen. Aber so rückblickend war mir zu dem Zeitpunkt, wo es dann losging, überhaupt nicht klar, was du dann da eigentlich aushalten, also dein Körper vor allen Dingen dann da eigentlich aushalten muss. Und es ist schon krass und das ist absurd, das so zu sagen, aber es tut mir auch leid, weil da konnte ich nicht mehr helfen.
Nee. Also am Ende so. Beschränkte sich ja deine Aufgabe dann wieder am Ende wirklich nur wieder auf die
ja.
Wichskabine.
Genau, ich habe auf die Samenabgabe und das war's.
Und das war's. Und alles andere musstest du quasi mit mir tragen und ja. ertragen und anschauen ja. und irgendwie Händchen halten. Ne?
Ja. Ich glaube, das war auch, also mal die ganzen Termine, die du hattest, da können wir ja noch drüber reden. Aber das war für mich als Partner, glaube ich, das Belastendste, wo man sich dann immer fragt, warum, weil man eben nichts machen kann. Man kann halt Händchen halten und unterstützend sein, aber das war's. Und im Zweifel kann man in manchen Situationen eben noch nicht mal Händchen halten. So.
Und ich denke, was wir zu Beginn völlig unterschätzt haben. Und was, glaube ich, auch viele da draußen unterschätzen, ist, was für massive Auswirkungen eine solche Kinderwunschbehandlung auf die Partnerschaft hat und auf die Beziehung. Also wir teasen das ja immer so zwischen den Zeilen schon mal an. Ich glaube, wir werden dem auch nochmal eine ganze Folge widmen. Also ja. was hat das mit uns als Paar gemacht? Welchen Herausforderungen begegnet man da und welchen Gefühlen und Gedanken und überhaupt? Und wie am Ende kommt man da raus? Wie geht man damit um? Was kann helfen? Das ist nochmal so ein Thema für sich. Wir konzentrieren uns jetzt aber erstmal auf unseren Weg, wie der weiterging. Nach 4 Inseminationen hatte ich persönlich das Gefühl, es muss jetzt was anderes her. Wir hätten tatsächlich noch 4 weitere machen können, weil die Krankenkasse hatte uns 8 Versuche genehmigt. Aber ich war zu dem Zeitpunkt schon psychisch so am Ende, jedes Mal dahin zu dackeln und dann wieder mit einem negativen Ergebnis nach Hause zu gehen, wieder die Enttäuschung aushalten zu müssen, wieder das Gefühl zu haben, warum machen wir das hier eigentlich? Es klappt doch eh nicht.
Und da schließe ich mich an. Also als Partner war ich auch an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, es muss sich was ändern, wir müssen was anders machen, eben weil die Belastung so groß wurde, auch für uns als Paar. Weil das natürlich, wenn man einmal im Monat dann immer den weinenden, schluchzenden Partner da hat und man weiß genau, warum, und man kann nichts tun und man weiß, okay, nächsten Monat kann das wieder so sein und wieder und wieder. Dann war einfach nach 4-mal, war ich auch so an dem Punkt, wo ich dachte, okay, nee, jetzt, dann machen wir den anderen Weg.
Genau, und ich erinnere mich, wir waren zu dem Zeitpunkt dann im Herbst 2019. Also waren wir quasi schon ein Jahr lang bei unserer Kinderwunschklinik angemeldet und in Behandlung. Und hatten davor ja schon mehrere Jahre erfolglos probiert. Und dementsprechend war natürlich der Druck auch entsprechend groß und die Ungeduld auch. Und dann hatten wir den Termin, wo wir dann besprochen haben, wie es weitergeht. Da haben wir dann, hat uns unser Arzt dann empfohlen, erstmal eine IVF zu machen. Es gibt im Grunde 2 Wege der künstlichen Befruchtung. Das ist einmal die IVF.
Und dann die ICSI. Ne?
Und die ICSI. Ja. Bei uns die IVF. Einfach weil das Argument war, dass deine Spermien ja zahlreich vorhanden waren und unser Arzt davon ausgegangen ist, dass deine Spermien in der Lage sind, wenn auch nicht auf natürlichem Weg, aber in der Petrischale die Eizellen zu befruchten, selbstständig. Und
genau, das hatte ich auch noch gelesen, ne? Dass das ICSI quasi auch bei wirklich schweren Fruchtbarkeitsstörungen bei Männern sozusagen zum Erfolg führen
genau,
kann.
Genau, also ich überlege gerade, wie wir das am besten strukturieren. Ich glaube, wir erzählen erstmal die IVF und dann machen wir noch so einen kleinen Schwenk zu ICSI.
Aber das gehört, auch grundsätzlich, ist ja der Weg am Anfang zumindest ähnlich.
Ja.
Genau, deswegen bietet sich das vielleicht an, einfach mit der IVF anzufangen.
Genau, wir fangen mit der IVF an. Ja.
Die Unterschiede zu besprechen.
Kennst du, ICSI ist ja so ein schöner, kurzer Begriff. Ich glaube, wer sich damit noch nicht beschäftigt, der weiß wahrscheinlich nicht, wofür das steht, ICSI.
Intrazytoplasmatische
Spermieninjektion.
Ich habe es mir durchgelesen und es ist die, ich gucke nicht auf meinen Zettel, intrazytoplasmatische Spermieninjektion.
Wunderbar.
Bei der IVF? Wo ist es ja so, dass quasi man Hormone nehmen muss, aber wieso muss man den nehmen? Was passiert denn da dann anderes? Oder beziehungsweise, was ist denn eigentlich sonst der Fall?
Das ist tatsächlich auch etwas, was ich immer gefragt wurde von Freundinnen, die einfach so Kinder bekommen haben. Ne? Weil unsere Diagnose zu dem Zeitpunkt war ja, deine Spermien sind zu langsam, bei mir ist alles in Ordnung.
Ja.
Dementsprechend war die Frage ganz oft, hey Nora, warum bist du denn jetzt diejenige, die sich spritzen muss? Warum musst du denn die ganzen Hormone nehmen? Was ist denn da bitte los? Und dafür ist es sehr wichtig zu verstehen, wir Frauen, wir haben ja einen Monatszyklus. Einmal im Monat bluten wir und wir haben einmal im Monat einen Eisprung normalerweise. In unseren Eierstöcken schwimmen die Eizellen in den Follikeln, in den Eibläschen und jeden Monat springt eins. Und wenn man dann zum richtigen Zeitpunkt Sex hat, dann wird dieses Ei befruchtet und man wird schwanger, bums aus. Und wie kommt man denn dann, wenn bei einer In-vitro-Fertilisation findet die Befruchtung ja eben nicht im Körper statt, sondern in der Petrischale. Und man muss ja irgendwie an die Eizellen kommen. Also bei euch Männern ist das ja relativ einfach. Wir sprachen ausgiebigst darüber.
Ja.
Aber wirklich, ich kann mir als Frau nicht einfach hier eine Eizelle irgendwie rauspflücken, das geschieht tatsächlich unter Narkose. mit einer ganz, ganz dünnen Nadel. Also die Eizellen, die Follikel werden punktiert und die Eizellen werden aus den Eierstöcken abgesaugt. Und das ist natürlich ein kleiner Eingriff und den will man natürlich nicht jeden Monat machen.
Für eine Eizelle.
Zumal man auch wissen muss, dass nicht jede Eizelle, die jeden Monat springt, auch in der Lage ist, befruchtet zu werden. Ja. Das ist auch bei ganz gesunden Paaren so. Also man hat ja auch bei gesunden Paaren jeden Monat durchschnittlich eine Schwangerschaftswahrscheinlichkeit von ungefähr 20-30%. Das heißt, der Rest der Eizellen ist einfach genetisch defekt oder was auch immer. Und deswegen will man natürlich die Frauen nicht einfach jeden Monat erneut operieren, um dann eine Eizelle zu bekommen, die möglicherweise gar nicht befruchtungsfähig ist. Was tut man also? Man setzt der Frau Hormone zu und stimuliert die Eierstöcke so, dass möglichst viele Eizellen gleichzeitig heranwachsen.
Ja.
Na? Und das wurde dann bei mir gemacht. Also ich habe dann Medikamente verschrieben bekommen, die ich mir denen eben auch unter die Haut spritzen musste. Und da gibt es auch verschiedene Wege. Also Ziel ist am Ende immer, möglichst viele Eizellen zu gewinnen, damit man dann möglichst viele Eizellen mit möglichst vielen Spermien befruchten kann, um am Ende viele Embryonen zu haben und damit da möglichst ein Kind bei rauskommt. Kurz gefasst.
Weil da unterschiedliche Qualitäten dabei sein können.
Genau.
Ne? Und auch in der Entwicklung, also wenn die quasi heranwachsen und zusammengebracht werden, Spermienzelle und Eizelle, da gibt es ja auch noch Qualitätsunterschiede.
Genau, und dann ist es auch so, selbst wenn es dann zu einer Befruchtung kommt, ist immer noch nicht gesagt, dass sich das Ganze dann auch einnistet.
Das ist nochmal ein ganz
und wenn es
Ding.
Sich einnistet, heißt es auch nicht, dass es keine Fehlgeburt gibt. Also der Rattenschwanz ist endlich und am Ende hat man dann vielleicht irgendwie 20 Eizellen. Also ich habe schon Geschichten gehört, 20 Eizellen, davon 17 befruchtet und am Ende trotzdem kein Kind. Das gibt's halt, ne?
Ja.
Also es ist... Ja, das macht man sich am Ende gar nicht so klar und ich glaube, als wir ganz am Anfang standen, war uns das alles auch gar nicht klar.
Und ich kann mich, vielleicht kannst du nochmal den Weg dann beschreiben, ne? Also weil da gibt es ja auch verschiedene Arten, wie die Stimulation passieren kann, ne?
Und da gibt es das nennt man Protokolle. Es gibt verschiedene Medikamente und es gibt verschiedene Dauern, also wie lange man stimuliert und mit welchen Medikamenten. Und da gibt es einmal das kurze Protokoll und das lange Protokoll. Da habe ich ganz lange nicht verstanden, was ist eigentlich der Unterschied und warum bekommt die eine Frau das eine verschrieben und die andere das andere. Wir haben uns dann im Laufe der Jahre auch so ein bisschen belesen dazu, was das eigentlich bedeutet. In meinem Fall wurde das sogenannte lange Protokoll gemacht. Das bedeutet, man beginnt im Vorzyklus. Also wenn sich quasi der Vorzyklus dem Ende neigt, beginnt man mit einem Nasenspray. Ich habe dann ein Nasenspray verschrieben bekommen, was die Hormonproduktion unterdrückt. Und jetzt muss ich mal eben in meinen Zettel gucken, weil ich will echt nichts Falsches erzählen. Also im Vorzyklus ein Nasenspray, das nannte sich Synarella bei mir. Das beinhaltet ein Hormon, das die Funktion der Hirnhangdrüse so unterdrückt, dass kein vorzeitiger Eisprung stattfinden kann. Das nimmt man dann. Und wenn dann die Regelblutung einsetzt, nimmt man zusätzlich, kommen die Spritzen dran.
Ja, um quasi künstlich,
genau.
Im Grunde, also das Überstimulation ist ja noch was anderes, aber man setzt mehr Hormone zu, als natürlich da wären,
genau.
Um mehrere Eizellen springen zu
und
lassen.
Und das mit dem Nasenspray, das nennt sich dann Downregulation. Also ja. Da wird die natürliche Hormonproduktion so weit unterdrückt, dass im Grunde keine Eisprünge stattfinden können und dass quasi der natürliche Hormonhaushalt, ja, wird halt quasi mehr oder weniger ausgeschalten und dadurch kann man dann so eine Art künstlichen Hormonhaushalt generieren.
Mhm.
Wenn hier Ärzte zuhören und ExpertInnen und wir hier irgendwie mal was Falsches erzählen oder Quatsch erzählen, bitte, bitte, gebt uns ein Feedback, ganz wichtig. Genau, ich habe ja auch was mitgebracht.
Oh ja.
Kannst du dich erinnern?
Ich finde das so verrückt, dass
ich habe sie aufbewahrt.
Dass du, also deine Erinnerungsbox, ich meine, das ist ja wirklich eine belastende Zeit gewesen.
Ja.
Und es gibt ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass es Menschen gibt, die das dann feierlich verbrennen, wenn es vorbei ist. Und ich weiß, aber du bist da anders, ne? Du hast so eine riesige, du hast jetzt keinen Schrein, aber es
Nein.
ist alles gut verstaut in der Box. Und ich finde, also heute, wo ich es in der Hand hatte, habe ich auch gedacht, ey, krass. Krass, auch krass, dass wir es noch haben.
Wobei, warst du mal auf Instagram unterwegs? Es gibt Frauen, die behalten alle ihre Spritzen und sammeln die so in Einmachgläsern.
Ja,
und
ich
habe auch mal ein Foto gesehen von einem Baby und dann hatte die Frau die ganzen Spritzen, die sie quasi gebraucht hatte,
als Sonne
oder auch als Schmetterling so drumherum drapiert.
Ja.
Also das
Ich glaube, das ist einfach eine Art, diesen unfassbar anstrengenden Weg irgendwie zu verarbeiten.
Ja, ich glaube.
Also das ist ja wieder, das ist so ein Punkt,
ich würde es auch gar nicht belächeln.
Wo man als Partner nicht, man kann da empathisch dabei sein, aber man steckt ja nicht drin in dem Fall. Deswegen, also ich kann das auch verstehen, dass man das macht.
Also bei Kind 1 habe ich tatsächlich alles weggeschmissen. Das hier ist jetzt von Kind 2. Genau, das ist dann so ein Pen. Da ist ein Medikament drin. Genau, Folitropin Alpha, subkutane Anwendung. Gonal F nennt sich das Medikament. Und das ist eben dieses FSH, follikelstimulierende Hormon, was dann immer in der ersten Zyklushälfte.
Du machst es
künstlichen,
täglich, ne?
Ja, im künstlichen genau. Zyklus, erste Zyklushälfte, ich musste es mir immer abends spritzen oder so im Spätnachmittag abends. Schön, ne? Bauchfalte und dann rein damit. Und die Nadeln habe ich jetzt nicht dabei, die wurden dann immer draufgesteckt. Und dann bin ich immer mit diesem Pen in der Handtasche rumgelatscht.
Ja. Ich kann mich erinnern, dass ich dir das auch ab und zu gegeben habe.
Ja,
und
ja.
Das ist dann.
Aber erst beim zweiten Mal.
Beim zweiten Mal, ja. Und, aber du bist da auch reingewachsen am Anfang. Weil ich meine, das ist halt eine Nadel, ne?
Genau, ich glaube, wenn hier Diabetiker und Diabetikerinnen zuhören, die lachen sich wahrscheinlich ein und denken, meine Güte, aber wenn man sowas noch nie gemacht hat, dann ist das erstmal ziemlich gruselig, sich selber zu stechen. Also am Anfang war ich so, oh nein, oh nein, oh nein. Ja.
Ja.
Und irgendwann bin ich echt abgehärtet. Und ich muss sagen, es tat eigentlich nicht weh. Ja. Es hat ein bisschen gezwickt, aber das war auch alles.
Ja, ich kann mich noch erinnern, dass wir waren mal bei einem Konzert und du hast einfach während des Konzerts Bauchfalte raus, paff, rein mit dem Ding.
Ja, ja,
ja, ja. Aber gut, ne? Das ist halt der Weg,
den das man ist der Weg. Und ich kann mich jetzt gerade nicht mehr so genau erinnern, wie viele Tage ich das gemacht habe. Das variiert auch von Frau zu Frau, also so, ich glaube zwischen 10 und 14 Tagen. Mhm. In diesen ersten, ja, so grob 2 Wochen, während man das tut, geht man dann als Frau auch regelmäßig zur Ultraschallkontrolle, weil es einfach sehr streng überwacht wird, wie der Körper auf diese Hormonstimulation anspringt und wie viele Eibläschen dann letztendlich wachsen. Und das fand ich auch total spannend. Also von Mal zu Mal konnte ich richtig sehen, wie meine Eierstöcke auch größer wurden. Und irgendwann, man kann das ja, sind da immer so schwarze Bläschen im Ultraschall erkennbar. Und irgendwann sahen meine Eierstöcke wirklich aus wie so Weintraubenreben. Das war richtig krass.
Wie ist das eigentlich, welches Protokoll gibt es? Ist da ein Unterschied in der, wie schonend die sind, die beiden Protokolle?
Ich glaube, das ist wirklich von Frau zu Frau ganz unterschiedlich.
Ja, ich weiß, dass zum Beispiel bei diesem kurzen Protokoll,
genau, was das auch wollte ich dich fragen.
Antagonistenprotokoll genannt wird, dass es da dann noch eine zusätzliche Spritze gibt, die man am Tag nimmt, um einen vorzeitigen Eisprung quasi zu verhindern.
Aber da hast du das Nasenspray nicht.
Genau,
also das kurze Protokoll heißt kurzes Protokoll, weil du quasi erst im Stimulationszyklus anfängst.
Man nimmt den natürlichen Zyklus auf und deswegen braucht man auch diesen Antagonisten, der quasi den Eisprung verhindert, damit der wirklich dann kommt, wenn er erst kommen soll. Der wird dann wieder aus. Ne?
Ja.
Und das ist, es ist super. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt einen Unterschied hat, was schonender ist und was nicht. Ich meine, man spritzt sich weniger beim langen Protokoll, ne?
Ist halt aber dafür Spritze ist man weniger. länger zugange.
Dafür ist man natürlich mit dem Nasenspray, ne?
Tatsächlich habe ich wollte gestern echt nochmal wissen, so was ne? Warum wird manchmal das eine genommen und manchmal das andere? Und es gab zu dem Thema tatsächlich eine Studie. Da gucke ich auch nochmal in meine Unterlagen hier. Forscher der Universität Birmingham, wir verlinken euch das auch alles, haben in einer aktuellen Studie verschiedene Stimulationsprotokolle miteinander verglichen. Dazu überprüften sie Daten zur Wirksamkeit und Sicherheit von 56 verschiedenen Protokollen zur künstlichen Befruchtung von fast 37.000 Frauen. Also das ist schon eine Hausnummer.
Mhm.
Und dort ist herausgekommen, dass es zwischen den einzelnen Strategien lediglich geringe oder gar keine Unterschiede gibt in Bezug auf die Lebendgeburtrate. Also man kann jetzt nicht sagen, du nimmst das Protokoll und dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass du schwanger wirst. Das kann man so einfach nicht sagen. Dennoch, und das finde ich auch sehr wichtig zu erwähnen, fielen den Wissenschaftlern eine andere, schwerwiegendere Behandlungskomplikation auf. Das Risiko an einer ovariellen Überstimulation, kurz OHSS, also das ovarielle Überstimulationssyndrom, das Risiko daran zu erkranken, schien bei einer der Methoden erhöht.
Und bei welcher?
Jetzt rate mal welche.
I don't know.
Das lange Protokoll tatsächlich.
Ah, ja. Das hätte ich jetzt auch, hätte ich vermutet, weil das andere sich ja quasi an dem natürlichen Zyklus orientiert. Also man setzt quasi nur auf den normalen Hormonhaushalt drauf. Und ist da auch eine Down-Regulation dabei? Bin ich mir
Naja, dieser Antagonist ist ja die, also ich glaube, man nennt es nicht so, nee, aber der Antagonist ist ja im Grunde die
Down. Aber es ist ein anderes, da geht es um
ein anderes. Es ist ein anderes Verfahren einfach. Genau.
Ich finde das auf jeden Fall spannend, ne? Weil gerade das ist ja die große Gefahr dabei auch, ne? Die Überstimulation.
Genau. Ich erkläre kurz was das ist, die Überstimulation, aber die Ergebnisse, und das fand ich krass, der Analyse zeigte, dass bei der Verwendung von kurzen Protokollen das Überstimulationsrisiko für Frauen etwa 50% geringer ist.
Als okay, bei der Verwendung. Das ist erheblich.
Und ich denke mal, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder Arzt, der einen behandelt, ganz genau guckt, wie sind deine Werte als Frau. Also ne, es wird ja vorher Unmengen vom Blut abgenommen, ja. Es werden ganz, ganz viele verschiedene Dinge untersucht und anhand dieser ganzen Werte guckt man, okay, wie wird der Körper voraussichtlich auf diese Stimulation anspringen? Und mit welchem der Protokolle habe ich voraussichtlich die höchste Erfolgsquote?
Also das ist jetzt nicht verifiziert, aber bei meiner Recherche zu den Protokollen habe ich festgestellt, dass ganz viele von den Kinderwunschzentren, das ist jetzt wirklich, ne, es gibt jetzt dafür keine Zahl, aber der Tenor war, dass quasi das kurze Protokoll ganz oft die Standardprozedur ist.
Das fand ich interessant, ne? Aber in unserer Klinik nicht, glaube ich. Da machen ganz viele, weil ich auf der anderen Seite auch wieder, auch so in meinem Kinderwunsch-Dunstkreis mitbekommen habe, dass bei den kurzen Protokollen oft nicht so viele Eizellen gewonnen werden. Aber das sind Erfahrungswerte. Ne?
Und ja, die sind jetzt nicht belegt.
Nee, und es ist wirklich einfach auch wirklich von Paar zu Paar, von Frau zu Frau, von Fall zu Fall so individuell, dass man das auch eigentlich nicht miteinander vergleichen kann. Was aber die Ärzte immer versuchen zu verhindern und was aber manchmal trotzdem bei dieser ganzen Stimulationsgeschichte auftritt, ist eben die sogenannte Überstimulation. Das kann man auch eingeben, ne? Hier Wikipedia hilft. Demnach sind von diesen leichten Formen dieser Überstimulation etwa 30% betroffen der Frauen, die das machen. Das fand ich schon relativ viel. Allerdings nur 0,5-5% wirklich haben da eine schwere Form, die im Krankenhaus behandelt werden muss. Und Überstimulation ist, das merkt man oft, dass man nach der Eizellentnahme dann später, dass man dann auf einmal, dass einem richtig übel wird, dass man möglicherweise Durchfall hat, dass man Völlegefühl hat, Atemnot,
habe ich auch schon gehört. Und das ist eine Folge von den Hormonen.
Genau, das ist eine Folge von den Hormonen und dass die Eierstöcke stark wachsen, auch Gefahr laufen, sich zu verdrehen.
Du hast auch gesagt, dass es unangenehm war, ne?
Ja, also am Ende habe ich es auch richtig gemerkt tatsächlich. Muss man einfach echt aufpassen. Ja. Und deswegen ist es auch super wichtig, dass man sich danach dann wirklich erstmal auch ruhig verhält.
Ich frage mich bei der Sache, und das ist ja auch vielleicht ganz interessant, weil du ja auch das Gefühl irgendwie mal hattest, da weiß ich gar nicht, ob es dafür irgendwie Studien gibt, aber hat es eine Folge für die darauf folgende Schwangerschaft? Also diese Stimulation, weil natürlich der Hormonhaushalt ein ganz anderes und auch das, was daraus folgt und andere Reststoffe dahinter bleiben im Körper, Stichwort Gelbkörper und so weiter.
Gut, du bist jetzt schon gerade wieder
ein Schritt weiter. Das ist jetzt nur so ein Gedanke, weil das gerade passt.
Also, als ich dann letztendlich schwanger wurde, ist die Schwangerschaft quasi genau in diesem künstlichen Zyklus entstanden. Und ich hatte eine massive Form von Übelkeit. Und ich höre von sehr, sehr, sehr vielen Frauen, die mit künstlicher Befruchtung schwanger wurden, dass denen massivst übel ist. Zufall oder nicht, ich weiß es nicht. Im natürlichen Zyklus normal schwanger werdende Frauen, denen ist auch übel, manchen nicht. Ich habe darauf meinen Arzt mal angesprochen und er meinte, das könnte wirklich damit zu tun haben, weil das Gelbkörperhormon von den Follikeln, die ja zuhauf wachsen, ausgeschüttet wird und dadurch manchmal der HCG-Wert einfach sehr hoch ist. Aber jetzt tapere ich hier wirklich im Dunkeln.
Ja, also das kann deswegen völliger Quatsch sein. Das ist ja vielleicht auch eine ganz interessante Frage an sozusagen alle Zuhörer und Zuschauer. Ja,
wer weiß hier weiter?
Und gar nicht mal, sondern wie sind eure Erfahrungswerte? Und dann könnte man ja gucken, ob man vielleicht da nochmal vielleicht einen Arzt mit reinholt.
Also ist einem eher übel, wenn man künstliche Befruchtung macht?
Das ist jetzt die These. Und dann holen wir uns noch jemanden, der uns das vielleicht beantworten kann.
Ja. Aber nochmal 3 Schritte zurück. Also die Stimulation lief gut in meinem Fall. Mhm. Ich hatte auch Gott sei Dank keine Überstimulation. Und am Ende konnte man bei mir mehrere Follikel sehen, die da wuchsen. Und irgendwann hieß es dann so, jetzt sind sie alle groß genug. Jetzt setzen Sie sich bitte heute Abend, Frau Großer-Hammann, eine weitere Spritze, nämlich die sogenannte Eisprung-Auslösespritze.
Ja.
Die sogenannte Ovitrell, die habe ich auch dabei. Musste ich auch aufbewahren. Zack. Das ist sie. Ne? Wer uns hier sieht, der kann sich die mal angucken. Also eigentlich auch nur so ein kleines Ding. Die setzt man sich auch wieder ins Bauchfett. Und damit wird quasi künstlich der Eisprung ausgelöst, so gegen Mitte des Zyklus. Und in dieser Spritze befindet sich das eine Kopie des natürlichen Hormons Humanes Choriogonadotropin, kurz HCG, auch da als das Schwangerschaftshormon bezeichnet. Und nach dieser Spritze findet der Eisprung in den kommenden 24 bis 36 Stunden statt. Und genau, kurz
dann
nachdem.
Du dich in die Klinik, oder?
Und dann nach dieser Spritze, am nächsten Tag, heißt es dann für mich ab in die Klinik und dann findet die Punktion statt.
Ja. Und ich meine, wir hatten es ja vorhin von der Beanspruchung des Partners und dabei sein und unterstützen.
So, und jetzt erzähl du nochmal, wie du das erinnerst. Meine erste Punktion, da warst du nämlich dabei.
Ja, ich bin dann einen Kaffee trinken gegangen, als du da. aber wir waren noch im Wartezimmer, aber am krassesten fand ich eigentlich, dass du da ankommst und dann wirst du nochmal rausgeschickt.
Ja.
Und zwar, oder war das? Das war so, ne?
Ja, ja.
Oder du wurdest runtergeschickt und musstest dann. Das ist, hat wahrscheinlich wieder irgendwelche verrechnungstechnische Gründe,
ja.
Aber als in Behandlung Stehender,
ja,
muss man seine eigene Punktionsnadel kaufen in der Apotheke.
Unten drunter.
Und, also natürlich kommt darauf an, wo man die dann holt, aber dort war die Apotheke unten unter der Klinik und dann bist du dahin. Und dann, ich war ja auch dabei und dann kommt die Apothekerin an mit so einem Teil.
Ja.
Und du denkst, also ich habe mir gedacht, ach du Schande, du weißt nicht, was ging in deinem Kopf vor?
Ich auch.
Ja.
Und ich frage mich wirklich, ist das nur bei unserer Kinderwunschklinik
ja
so?
Also das ist ja. Also,
habt ihr auch die Erfahrung gemacht, ne? Also vor allem, uns hat auch niemand vorgewarnt.
Nee.
Uns hat niemand vorgewarnt. Da steht man wirklich morgens, es war super früh, irgendwie unter der Woche. Halb acht steht man auf der Matte. Ich natürlich, mir war schon schlecht vor lauter Aufregung. Man darf dann auch wegen der Narkose morgens nichts trinken und nichts essen.
Ja, ja.
Und dann wird man erstmal gleich wieder runtergeschickt.
Also
und
für
das
die
ist
Psyche,
halt,
puh.
Und das war wirklich, na, das war, ist so eine Nadel mit noch einem längeren Schlauch,
ja,
dran.
Ja.
Und natürlich wird einem das vorher alles erklärt mit einem Modell, was die machen und so, ne? Aber wenn man das dann natürlich sieht, dann kriegt man ja erstmal die Vollkrise. Und ich wäre zumindest gerne vorher gewarnt worden.
Dass man das selber mitbringt, also das hat, ich weiß nicht, das hat was sehr Makabres.
Das irgendwie hatte was unheimlich Makabres.
Als würde ich mein Skalpell abholen für meine Blinddarm-OP. So.
Ja.
Das ist ein blödes also so ein Beispiel jetzt irgendwie ist
und
komisch.
Tatsächlich ist es so, dass ich alle meine Bekannten, also wenn ich inzwischen bin ich ja relativ gut vernetzt in der Kinderwunsch-Bubble und wenn ich dann mit Freundinnen, Bekannten spreche, die das alles noch vor sich haben und in derselben Kinderwunschklinik sind, ich erzähle denen das alles und warne die vor und die sind im Nachhinein total dankbar, weil
ja,
die
ja
können dann sich emotional drauf einstellen.
Wir wurden nicht vorgewarnt.
Und oder können dann ihre Partner vorschicken oder sagen, hier packen sie es in die Tüte, ich will es gar nicht sehen oder
ja
whatsoever, ja.
Das ist auch so ein Ding und das zählt auch mit zu den Sachen, weil
also
du hast es dann abgeholt, wir waren alle geschockt und dann, ja, tschüss.
Ja, und du,
have
und dann,
fun.
Dann hattest du
there
wieder dein
go
Date mit der entsprechenden Kabine, ne?
Genau.
Ja.
Ich bin in meine Kabine, Nora hat ihre Nadel mitgenommen.
Ja.
Also keine Ahnung, also das ist eine, das sind so Sachen, durch die man dann durchgeht,
ja,
das hat man sich ja vorher nicht überlegt.
Na,
so.
Und nicht die Kreditkarte, meine EC-Karte musste ich zücken. Also das
ja
lief
ja
dann so ab, wir sind dann wieder mit unserer Nadel dann hochmarschiert. Ich glaube, auf der Treppe hatten wir beide noch einen halben Nervenzusammenbruch.
Oh, ja.
Du, weil du völlig Stress hattest, ob wir diesen Schritt jetzt wirklich gehen sollen, weißt du das noch?
Ja, ja, klar.
Und ich, weil ich einfach totale Angst auch hatte vor der Narkose und dem Ganzen und wie mein Körper darauf reagiert, wie es mir nachher geht und so
ja
weiter und so fort. Jedenfalls haben wir uns dann so halbwegs wieder gefangen. Dann habe ich erstmal eine stattliche Rechnung bezahlt. Dazu machen wir später auch nochmal eine Folge,
ja, Kosten,
was das
ne
Ganze eigentlich
ja
kostet.
Das ist auch eine, das ist locker eine andere
und dann sitzt man
Folge
da mit anderen Paaren. Also unsere Klinik entnimmt Eizellen immer montags, mittwochs und freitags. Und
wunderbar
in unserem
getan
Fall war es ein Mittwoch. Und dann sitzen da die ganzen Partner und auf der, ja, am Anfang alle zusammen und dann werden die Frauen so nach und nach reingerufen und dann
ja
war es in unserer Klinik so, es gab wirklich so Krankenhausbetten, dann macht man sich untenrum frei.
Das weiß ich gar nicht mehr. Ich saß
genau
ja in dem Warteraum, dann bist du abgeholt worden.
Ja.
Und dann bin ich eine Rumkugel essen gegangen und in den Bäcker.
Echt? Nachdem
ja, weil,
du? Also nachdem du?
Was?
In der Kabine
ja, natürlich,
warst,
nachdem ich in der Kabine war. Dann bin ich runter zum Bäcker und am Mittwoch ist da immer Rumkugeltag. Wusste ich nicht, wusste ich dann.
Das hast du mir noch nie erzählt.
Nee, und dann habe ich da gesessen, Kaffee getrunken, eine Rumkugel
oh
gegessen.
Oh, wie schön.
Und habe mir gedacht, du Arme,
Ja.
Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, was ich gedacht habe. Unter der Erinnerung daran, wie viel Stress da so dabei war, war ich da unten immer noch gestresst. Aber Kaffee und Ruhmkugel haben geholfen.
Also.
Und bei dir, du hast dich untenrum frei gemacht.
Genau. Bei uns gab es keine Rumkugeln. Wir haben da dann, es waren relativ viele Frauen an dem Tag. Es war der 7. November 2019. Ich kann mich noch genau erinnern, in welchem Bett ich gelegen habe.
Aber liegt man da dann zusammen im Zimmer? Kann man noch so einen Schnack halten irgendwie zusammen?
Genau. Oder wie läuft das? Ich habe das Ganze ja zweimal erlebt. Beim ersten Mal war ich zu sehr mit mir selbst beschäftigt, als in irgendeiner Form darauf zu achten, was rechts und links von mir los war. Aber ja, man könnte rein theoretisch, man hockt da wirklich so wie die Hühner auf der Stange und dann werden alle nacheinander reingerufen. Und es dauert in etwa, also bei mir hat der Eingriff so, ich glaube, 10 bis 20 Minuten gedauert in etwa. Ich habe auch beim ersten Mal gar nicht auf die Uhr geguckt. Ich hatte einfach, wie gesagt, vor den ganzen Nadeln total viel Angst. Ich wurde dann reingerufen, ich hatte dann entsprechend mein Nachthemd an, habe mich dann auf den OP-Stuhl gelegt mit wieder Beine breit, ne, gynäkologischer Stuhl, aber dann eben nicht aufrecht, sondern hingelegt. Über mir klebte das Storchenmobile an der Wand. Also
das berühmte Storchenmobile.
Das ist auch, dafür ist, glaube ich, unsere Kinderwunschklinik auch relativ bekannt. Also man liegt da und dann hat jemand wirklich relativ lieblos mit so altem Tesafilm so ein selbstgebasteltes Storchenmobile so an die Wand geklebt. Und dann guckt man da so hin. Und dann kommt die Anästhesistin rein und klärt einen nochmal kurz auf. Und dann wurde mir ein Zugang gelegt und ich weiß noch, dass das bei mir dann erstmal nicht klappte, weil ich habe sehr kleine Venen. Das heißt, sie haben es dann erstmal hier in der Armbeuge versucht, das klappte nicht, dann fiel der Schwester noch irgendwie die Nadel auf den Boden, dann fluchten die da irgendwie rum und ich dachte nur so, Gott, lass es nur einfach vorbei sein. Also es war zusammengefasst einfach keine schöne Atmosphäre. Ich habe, glaube ich, auch gezittert vor Angst.
Ist halt eine OP-Situation. Ich glaube, da.
Für die war es Standard und die hatten, glaube ich, irgendwie an dem Tag auch alle keinen Bock so richtig. Ne? Aber für einen selber ist das ja eine wahnsinnig emotionale Situation. Das darf man einfach nie vergessen. Ne? Also, für mich fühlte es sich so an, es geht so um alles jetzt. Ne? Und naja. Und
da war ja auch noch nicht klar, wie viele dann dabei rumkommen. Ne?
Ja. Und wir wussten ja noch gar nicht, wie viele Eizellen sind die befruchtungsfähig, klappt das überhaupt? Deine größte Angst war ja immer, oder deine Befürchtung, dass unsere Genetik gar nicht zusammenpasst und wir deshalb nicht schwanger werden können.
Diese absurden Ideen, die man hat, wo man sich dann auch fragt, macht das überhaupt Sinn?
Ne? Wollen wir hier nicht einfach die Natur
uns sagen, lasst es lieber?
Ja.
Das sind ja auch so Kommentare, die man manchmal hört.
Ja, jedenfalls bin ich dann eingeduselt und kurze Zeit später in meinem Bett lustigerweise wieder aufgewacht. Und das Lustige ist, oder nicht lustig, aber man kann sich, die Frauen gehen immer in unserer Klinik selbstständig vom Operationssaal zurück zu ihrem Bett, aber keine einzige kann sich an diesen Weg zurück erinnern. Also man ist dann immer noch so ein bisschen im Tee. Ja. Und ich weiß noch, ich bin dann, als ich dann wieder so halb zu mir kam, ich habe mich dann erstmal hingelegt und ich glaube noch ein bisschen rumgeduselt. Irgendwann kam eine Schwester rein, hat uns allen Früchtetee, so richtig schön Jugendherbergs-Früchtetee eingeschenkt.
Hagebuttengeruch.
Ja, wunderbar. Es gab auch noch so Illustrierte zu lesen, so richtig schön wie in einer Arztpraxis. Und dann kam irgendwann die Ärztin rein und erzählte, wie viele Eizellen es waren. Und das war eine sehr positive Nachricht, denn, kannst du dich noch erinnern?
Ich weiß, dass wir am Ende noch eine Fußballmannschaft übrig hatten.
Wir hatten bei der ersten Stimulation, sie haben 17 Eizellen bei mir punktiert. Ja. Genau, und später haben wir dann erfahren, davon haben sich, 12 befruchten lassen.
Genau, eine eingesetzt, bleiben 11 übrig, haben wir noch eine Fußballmannschaft.
Genau,
ne?
Genau. Ja. Also das war wirklich ein voller Erfolg. Ich habe durch die Wand neben mir eine weinende Frau gehört, die erzählte, dass es bei ihr diesmal nur 2 oder 3 Eizellen waren. Also das kann wirklich extremst auseinandergehen. Ja, also
massiv variieren. Ne?
Je nach medizinischer Vorgeschichte auch. In dem Moment dachte ich, jo, alles klar, das scheint unsere Methode zu sein. Wunderbar. Also bei uns, ja, wir hatten Glück. Wir hatten wirklich Glück, dass das so gut
lief. Aber wir haben ja nun IVF gemacht. Also das heißt, wie geht es dann mit den kleinen Eizellchen weiter?
Genau, es wurde mir entnommen, es wurde befruchtet. Ich konnte nach der Punktion wieder nach Hause gehen. Ich weiß noch, ich hatte nach der Punktion relativ starke Schmerzen.
Ja, daran kann
durch die vergrößerten Eierstöcke. Das ist auch bei jeder Frau anders. Manche merken gar nichts, andere haben Schmerzen. Ich habe mir dann bei der nächsten Punktion intravenös Ibuprofen geben lassen und das war für mich der Gamechanger. Dadurch ging es mir dann relativ gut.
Danach meinst du jetzt?
Genau. Ja. Jedenfalls beim ersten Mal eben noch nicht, da habe ich dann eine Tablette bekommen. Ich war einen Tag ziemlich im Tee, am nächsten Tag bin ich wieder arbeiten gegangen.
Ja.
So sah es aus. Also,
das ist ja auch, ja, auch ein spannender Fakt, dass man das ja, man macht das ja nebenbei.
Man macht es nebenbei.
Es ist so im Alltag und das ist auch manchmal, das fand ich, war grundsätzlich ein sehr weirdes Gefühl manchmal. Also man arbeitet, man macht sein Ding, ich studiere, dann fährt man dahin, dann nebenbei dann machst du kurz die Entnahme, am nächsten Tag bist du wieder. Das ist auch irgendwie, und das ist was man, glaube ich, auch unterschätzt, weil das dann natürlich im Alltag so ganz schnell, also die ganzen Emotionen und so gehen ganz schnell unter, vielleicht auch.
Ich hatte eine Frau, die vor mir in der Reihe stand, weil es ging dann darum, ich musste dann noch einen Termin machen, ne, zum Schwangerschaftstest. Und die Frau vor mir, die ließ sich dann erstmal für 2 Wochen für diese Wartezeit krank schreiben.
Ja, ja.
Die war halt fest angestellt offenbar. Ich war zu dem Zeitpunkt selbstständig. Also ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen.
Ja.
Ich konnte mir das gar nicht leisten. Also bei mir war wirklich an dem Tag noch Ruhe und am nächsten Tag ging es dann wieder an die Werkbank. Also es war schon heftig. Naja, und dann kam eigentlich die schwerste Zeit für mich, weil bis zu dem Zeitpunkt hat man immer irgendwie was gemacht, man hat Medikamente genommen, man hat gespritzt, man hatte irgendwie Termine, man ist zur Punktion und dann heißt es warten und zwar 2 Wochen etwa, bis der Zyklus sich dem Ende zuneigt, ne, wo dann eigentlich die Regel einsetzen müsste und wo man dann wieder einen Termin in der Kinderwunschklinik macht zum Test.
Und was passiert in dieser Wartezeit eigentlich?
Und in dieser Wartezeit, genau, in meinem Fall oder in unserem Fall, hat man mir dann den Embryo an Tag 5 nach der Punktion eingesetzt. Man hat einen sogenannten Blastozystentransfer gemacht in einer langen Kultur.
Aber also da sind sie ja schon zusammen. Ne? Wie ist das bei IVF?
Ach so.
Ist es so, dass die, im Grunde ist das so die, wie man umgangssprachlich sagt, im Reagenzglas. Ne? Man packt die da rein zusammen.
Genau, und es ist aber nicht das Reagenzglas, sondern die Petrischale.
Aber die machen ihr Ding auf quasi ganz natürlich, in Anführungszeichen, in dem Fall.
Streng genommen ist es eigentlich für mich gar keine künstliche Befruchtung, weil was du bei der IVF machst, ist, du hast eine Petrischale, da kommt eine Nährflüssigkeit rein, dann packst du da die Samenzellen rein und die Eizelle.
Die vorher aufbereitet sind, ne? Das ist ja ähnlich wie bei der Insemination, weil quasi meine Zellchen, die werden nochmal beschleunigt, die kriegen gute Laune, werden aufbereitet und dann treffen die sich, nur halt außerhalb.
Genau.
Ja, das ist der Punkt, weshalb ich immer sage, wenn andere Menschen fragen, dass wir haben es machen lassen.
Ja. Genau. Und das war in unserem Fall erfolgreich. Das ist im Grunde die IVF. Dann wartet man und dann gibt es verschiedene Tage, an denen man dann die befruchteten Eizellen zurücksetzen kann in die Gebärmutter. Entweder an Tag 2, an Tag 3 oder eben auch an Tag 5.
Und das hängt davon ab, in welchem Stadium der Entwicklung die sich befinden.
Und
ne?
Und das ist auch wieder total individuell. Also es hängt total davon ab, wie viele Eizellen konnten überhaupt befruchtet werden, wie viele entwickeln sich weiter. Wie alt ist die Frau, ne? So. Und man sagt in der Regel, wenn eine Frau relativ jung noch ist und sich viele Eizellen haben generieren lassen, wie bei mir, wenn es zu einer erfolgreichen Befruchtung gekommen ist, dann kann man auch abwarten, bis sich die Eizellen bis zur Blastozyste, das ist der Embryo an Tag 5, entwickelt haben, weil man sich damit, wenn man länger wartet und es erst dann in die Gebärmutter zurückgibt, erhofft man sich eine höhere Schwangerschaftsrate. Das ist aber, wie gesagt, auch wieder von Frau zu Frau unterschiedlich. Bei manchen macht es auch viel mehr Sinn, die früher zurückzugeben.
Und was ist das dann für ein, wie nennt man das?
Das nennt sich lange Kultur. Also mein Arzt hat immer von langer Kultur. Und weiterentwickelt wurde unser Embryo, wurden unsere Embryonen im sogenannten Embryoskop. Das ist auch so ein spezielles Maschinchen.
Das muss man auch bezahlen, oder?
Wo man dann mit Kamera in Echtzeit die Zellteilung beobachten kann, wo man den Embryo nicht immer wieder rausnehmen muss, um ihn zu beobachten. Also ganz fancy und Hightech. Und interessanterweise ist diese Nutzung des Embryoskops keine Kastenleistung. Das heißt, das muss man alles extra bezahlen. Das wurde uns aber gar nicht so richtig erklärt, ne?
Auch wieder ein Fall für die Kostenfolge.
Also es wurde so, mein Arzt hat das so, ja, das ist ganz toll, wir machen das so aus den und den Gründen und bei Ihnen und überhaupt und hohe Schwangerschaftsrate. Aber er hat nicht gesagt, dass wir das selber bezahlen müssen. Das habe ich dann am Ende auf der Rechnung gesehen, tatsächlich, ja. Aber das hat man in unserem Fall gemacht und es war dann so, wir hatten 12 befruchtete Eizellen, davon wurden 6 gleich eingefroren und andere 6 wurden ins Embryoskop gegeben und davon haben sich sage und schreibe 5 zur Blastozyste entwickelt. Das ist wirklich viel und eher selten. Also man geht eigentlich davon aus, dass sich maximal eine Blastozyste weiterentwickelt oder auch 2.
Ich finde, das ist auch ein ganz spannender Punkt, weil wir da nochmal vor einer ganz spannenden Entscheidung standen, ja, die, vor denen jedes Paar steht, die diesen Weg gehen.
Was passiert mit den übrigen?
Und nee, das meine ich gar nicht, sondern wie viele setzt man ein?
Ja. Ja, wie viele setzt man ein? Man geht heutzutage immer mehr dazu über, nur einzelne Embryonen einzusetzen, weil man einfach Zwillingsschwangerschaften verhindern will. Das ist tatsächlich auch so ein Klischee, glaube ich, was viele, die sich damit noch nicht so tief beschäftigt haben, denken, ah, künstliche Befruchtung, es entstehen Zwillinge. Tatsächlich aber auch nur, wenn man eben mehrere Embryonen einsetzt, was man aber auch gar nicht muss. Das kann jede Frau wirklich oder jedes Paar auch entscheiden. Und ja, in meinem Fall, für mich waren Zwillinge eine absolute Horrorvorstellung, ganz persönlich. Und deswegen habe ich gesagt, auf jeden Fall nur einen zurückgeben.
Na, man geht, na, aber das, also das ist ja nicht so, als wäre das eine Garantie, dass man dann schwanger wäre.
Nee, ne? Das auch
also,
nicht.
Das ist ja, also meine Haltung oder aus meiner Unwissenheit heraus, für mich, das hat ja dann bei Kind 1 bei uns funktioniert. Mhm. Aber ich habe gedacht, wenn man das dann so macht, dass das dann auch zu 100%, also zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, dass das dann funktioniert. Aber so ist es gar nicht. Es gibt da Statistiken?
Ja. Ja. Gibt es. Es gibt eine sogenannte Baby-Take-Home-Rate. Also die Schwangerschaftsrate ist ja immer höher als die Geburtenrate, ja, weil man ja auch immer mit einer Fehlgeburt rechnen muss. In meinem Alter, was ich damals hatte, Anfang 30, ging man von einer Schwangerschaftswahrscheinlichkeit von 30-40% aus und einer Lebendgeburtenrate, einer Baby-Take-Home-Rate von ungefähr 20%.
Mathematik, großartig. Aber sind die Zahlen jetzt auf IVF bezogen?
Auf IVF.
Oder generell?
IVF.
Okay. Ja. Ja.
Und naja, das sind, also ICSI ist aber ähnlich tatsächlich, ne? Also,
ja.
Und das ist jetzt gar nicht so viel. Also nicht so, wie man denkt, ne? Man geht jetzt in dieses Kinderwunschzentrum und dann kriegt man halt sein Kind. Also das heißt eben auch, dass 70-80% der Paare auch ohne Kind bleiben, ne? Und es auch mehrere Versuche braucht, bis man dann schwanger wird, wenn überhaupt. In unserem Fall, Embryotransfer 5 Tage, also am 11.11. war es bei uns tatsächlich ein Montag. Ich weiß noch, dass ich an dem Tag auch arbeiten musste. Ich hatte einen Redaktionsdienst und ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie ich dann irgendwann gegen 10 zu meinem Vorgesetzten ins Büro bin und sagte, hier, Herr sowieso, ich muss jetzt leider nochmal los. Ich habe da so einen Arzttermin. Also ich habe wirklich nicht die Wahrheit erzählt.
Das ist auch nochmal, glaube ich, eine Folge.
Ja,
wert, ne?
Es war mir mega unangenehm.
Wie man das in seinen Alltag einbindet.
Genau. Ich habe es einer Kollegin dann im Vertrauen erzählt, weil ich es gar nicht ausgehalten habe, das alles für mich zu behalten, weil ich wusste, jetzt heute werde ich möglicherweise schwanger.
Ich wüsste auch gar nicht, ob das ein Krankentag wäre. Also wenn man ist dieser Arzttermin dann, weil der ist ja eigentlich, der ist ja nicht, da kann man ja was dafür.
Du legst gerade den Grundstein für viele, viele weitere Folgen, weil du 1000 Fragen stellst.
Ja, ich bin ja neugierig.
Die wir hier gerade alle überhaupt nicht beantworten können. Aber ich hoffe, im Zuge der nächsten Folgen tun werden. Jedenfalls bin ich dann zum Arzt, einmal quer durch die ganze Stadt. Und das war dann ein relativ kurzes Prozedere. Ich wieder auf den gynäkologischen Stuhl, wieder so ein kleiner Katheter, wie schon bei der Insemination. Und dann wurde mir der kleine Embryo eingesetzt. Also es war wirklich auch ganz feierlich, ne? Also ich saß so da und dann wurde ich erstmal noch gefragt, ne? Sagen Sie bitte Ihren Namen und Geburtsdatum, ganz wichtig.
Die vergleichen und dann, auch nochmal den.
Genau, und dann sitzt die Biologin im Raum nebenan und dann rufen sich Gynäkologe und Biologe so gegenseitig zu und breit. Und dann kam wirklich die Biologin mit so einem ganz langen Schlauch, ganz schnell, ne, weil muss ja schnell gehen alles, damit der Embryo nicht friert. So haben sie es dann auch gesagt. Und dann hat die Ärztin gesagt, so, und jetzt setzen wir ihren Embryo in die warme Höhle. Und dann lag ich da noch so 10 Minuten rum und dann konnte ich wieder zur Arbeit fahren.
Das ist so absurd, dass man ja, also in dem de facto, ist man ja dann schwanger. Also schon seit 5 Tagen.
Ja.
Das ist so absurd eigentlich.
Genau.
Und weil du bist es nicht, dann gehst du zum Arzt und dann bist du schwanger.
Und dann musste ich ja eben noch 2 Wochen warten.
Ja, ja. Das ist wieder die berühmte Wartezeit.
Und ich muss sagen, das war für mich die absolut schlimmste Zeit. Also ich habe ja gerade schon gesagt, ne, bis zur Punktion oder bis zum Transfer genau genommen, kann man ja immer noch irgendwelche Dinge tun und man hat Termine. Und dann wartet man.
Also aus der Erfahrung von unserem zweiten Versuch dann später für Kind 2, sind das die schlimmsten Zeiten für den Partner?
Auch.
Weil man einfach, ne, weil das sind einfach Sachen, da kann man nur da sein, man kann sich irgendwie gegenseitig halten, aber wenn das nicht funktioniert, ja, ist der Schmerz halt sehr groß. Ja. Und also für mich ist einfach, ich glaube, da geht es allen so, wenn es dem anderen Partner von einem nicht gut geht und man weiß ganz genau, okay, ich kann jetzt, da hilft kein Vanilleeis, im Zweifel vielleicht ein bisschen, aber man kann wenig tun und es ist so ein anstrengender, langer Weg, das fand ich mit am belastendsten.
Und du warst ja noch nicht mal bei mir, ne? Wir hatten ja schon mal erwähnt, wir hatten zu dem Zeitpunkt noch eine Fernbeziehung über 500 Kilometer.
Ja.
Das heißt, du bist ja am Tag der Punktion dann wieder nach Hause,
zu dir nach Hause.
Und ja, ich war dann auch am Tag, also in dieser ganzen sogenannten Hibbelzeit, war ich alleine mit mir und meinen Gedanken. Ich weiß noch, ich habe mich, glaube ich, in Arbeit gestürzt, habe versucht, mich so gut es ging abzulenken, habe versucht, keine Schwangerschaftstests zu machen, weil das ist das, was man dann anfängt. Ne? Bevor es den Bluttest in der Klinik gibt, geht man dann irgendwie zu DM oder Rossmann oder wo auch immer hin und kauft sich einen Schwangerschaftstest. Und ich weiß, dass ich das 10 Tage ausgehalten habe.
Bis du den ersten gemacht hast, ja.
Oh Mann, ja, also ich habe, glaube ich...
Aber Geduld und das abzuwarten ist auch nicht deine Stärke.
Nee, aber wer hat das schon? Ganz ehrlich, das kann man belächeln, aber es gibt Frauen, die machen dann richtige Testreihen. Die fangen dann irgendwie 3 Tage nach dem Transfer schon an zu testen und testen dann irgendwie 10 Tage lang bis zum Bluttest und kleben diese Tests alle auf dem Papier und schreiben das alles auf. Mhm. Das kann man alles belächeln, aber man muss einfach verstehen, in was für eine Ausnahmesituation das ist und was für ein Druck und was für Ängste da eine Rolle spielen und eine Hoffnung. Also es ist ein absolutes Gefühlschaos und eine Achterbahn von wirklich himmelhochs jauchzend und das klappt bestimmt bis hin zu, oh Gott, ne, wie groß wird der Schmerz sein, wenn es wieder nicht klappt. Und es ist auch was anderes, als wenn ich im natürlichen Zyklus einfach so schwanger werde, weil ich zum Zeitpunkt der Befruchtung ja gar nicht weiß, ob es überhaupt geklappt hat. Ja,
und dort weiß man es.
Ich weiß nicht, ob da überhaupt eine Befruchtung stattgefunden hat. Und wenn dann meine Blutung kommt, dann kann es ja sein, dass eine stattgefunden hat, aber dass es sich einfach nicht eingenistet hat. Und dann ist es für mich einfach nur eine normale Blutung. Klar bin ich dann auch nach mehreren Zyklen auch traurig, keine Frage. Haben wir ja auch erlebt. Aber es ist nochmal es ist für mich, die beides erlebt hat, nochmal was völlig anderes.
Ja.
Und hier habe ich ja quasi das Wissen, dass in mir drin jetzt ein noch lebender Embryo ist, der potenziell anwachsen könnte und sich weiterentwickeln könnte zum Baby. Und dadurch ist natürlich die Hoffnung x-fach gesteigert.
Naja, sowieso, weil man ja schon diesen ganzen Leidensweg und auch Schmerzen auf sich genommen hat, um dahin zu kommen.
Ja.
Also das ist dieses Gefühl von, jetzt habe ich schon so viel gemacht, jetzt muss es doch auch funktionieren. Ne? Und da ist die Fallhöhe natürlich dementsprechend groß.
Ja, und dann war der, oh, lass mich lügen, wann war das? War das der 22. November oder der 21. November? Es waren 10 Tage nach dem Einsetzen, also der 21. November, es war ein Donnerstag. Und da habe ich es dann, ich hatte mir, glaube ich, 3 Tage vorher schon einen Test gekauft. Und es war, ich hatte sogar noch einen Dienst an dem Tag. Also ich musste wirklich dann auch rechtzeitig in die Redaktion. Ich musste sogar Nachrichten sprechen an dem Tag, also auch irgendwie ein bisschen performen so, konnte mich jetzt hier nicht irgendwie hinter meinem Computer verkriechen. Und dann habe ich morgens um 6:30 einen Test gemacht, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe. Ich hatte noch einen Bademantel an. Ja.
Und dann?
Und dann waren da auf einmal 2 Striche. Und ich weiß noch, wie ich Jahre vorher mir immer wieder ausgemalt habe, wie wird das sein, wenn da endlich 2 Striche sind? Wie wird das sein? Wie wird sich das anfühlen? Unsere Nachbarn tatsächlich sind auch Kinderwunschpatienten und hatten zu dem Zeitpunkt schon ihre erste Tochter. Und die haben immer erzählt, als ich den Test gemacht habe, habe ich geweint vor lauter Freude. Ich habe den Test gemacht.
Du konntest es nicht glauben, ne?
Nee, ich konnte es gar nicht glauben.
Ist aber auch dieses Gefühl von Vorsicht. Ne? Weil einfach auch mit der Insemination, was nicht geklappt hat, was wir probiert haben, wo es nicht geklappt hat, man wird ja auch einfach, man will sich ja schützen. Also weil das halt so ein emotionales Thema ist und deswegen, glaube ich, entwickelt man da so eine, wirklich?
Also ich konnte mich gar nicht freuen. Mhm. Ich bin ehrlich, ich konnte mich überhaupt nicht freuen. Ich hatte eigentlich nur Angst. Die Freude ging auch erst Wochen später los. Das ist nochmal eine andere Geschichte.
Und das ist, glaube ich, auch interessant, auch für andere Außenstehende, weil das ja, glaube ich, einfach auch schwer zu verstehen
ist. Total,
also jetzt, guck mal, jetzt hast du doch den positiven Test, jetzt freu dich doch mal.
Ja, ich hatte da auch tatsächlich einen Konflikt mit einer sehr, sehr, sehr guten Freundin von mir, die da auch den ganzen Weg quasi miterlebt hatte und das all mitgelitten und mitgehofft und immer für mich da. Und die natürlich dann, als ich erzählte, du, es hat geklappt und ich gesehen habe, ich freue mich überhaupt nicht und ich war eigentlich die ganze Zeit nur voller Angst und irgendwie besorgt und pessimistisch und überhaupt. Und für sie war das zu dem Zeitpunkt sehr schwer, das nachzuvollziehen. Ja. Weil sie immer meinte, ne, Mensch, freu dich doch mal.
Das ist aber auch, ich weiß nicht, ich glaube, für viele ist es vielleicht auch das Gefühl, ja, wenn man schwanger ist, dann kann ja nichts mehr, also dann dieses Gefühl von, okay, da kann immer noch viel schief gehen, gerade in den frühen Zeiten von der Schwangerschaft, das ist, glaube ich, das ist ja auch, das ist ja auch durchaus auch ein tabuisiertes Thema. Ja,
absolut.
Ne? Wenn man, wir hatten es ja auch, dass man dann irgendwie festgestellt hat, wie vielen es eigentlich so geht, ne? Gerade auch mit frühen Schwangerschaftsabgängen und so. Ja. Und diese Vorsicht, also ich kann das verstehen, aus meinem Standpunkt jetzt, aber ich glaube, das ist nicht bei allen, nicht überall gegeben sozusagen.
Ja, also habe ich dich erstmal angerufen, weißt du das noch? Ich habe dich relativ früh morgens angerufen.
Ja.
wie ging es dir? Also ich glaube, ich habe einfach nur gesagt, du Christoph, ich glaube, es hat geklappt. So ganz tonlos wahrscheinlich. Ich war überhaupt nicht überschwänglich, es war eher so sachlich, ne?
Ja.
Wie, und ich weiß noch, du hast irgendwie nur gesagt so, aha, oder?
Ich kann mich nicht, ganz ehrlich, ich kann mich nicht mehr dran erinnern.
Nee?
Ich kann mich nicht mehr an die Situation erinnern.
Es war auf jeden Fall früh morgens und wir waren beide nicht überschwänglich erleichtert, glücklich. Also es war eher erstmal so was ganz Verhaltenes. Ne?
Ja, ich weiß halt, dass einfach vorher auch schon echt, das war anstrengend, es war nicht einfach und auch viele Tränen. Und ich glaube, bei mir war dann auch verhaltene Freude. Ich glaube, es war, ich könnte mir vorstellen, dass mein Gedankengang war, ach du Schande, krass.
Ja, so, diverse Panikattacken sollten dann in den nächsten 9 Monaten auch noch folgen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Bei uns, in unserem ganz individuellen Fall, hat es dann tatsächlich mit dem allerersten IVF-Versuch geklappt.
Und ganz ehrlich, das war jetzt im Nachhinein betrachtet, ja, ein völlig falsches Bild, was wir abbekommen haben.
Ja.
Also weil ich bin in den, das ist ein anderes Thema für die nächste Folge,
genau.
Für den zweiten Weg. Aber ich habe gedacht, es geht dann immer so.
Ja, also wir sind da wirklich dann auch, ne, als wir dann vor allem so in der Phase, wo ich noch nicht schwanger war, wo wir aber wussten, 12 befruchtete Eizellen, 5 Blastozysten, 6
locker.
Noch, ne? Das heißt, bei uns wurden dann am Ende 4 Blastozysten eingefroren und 6 gerade befruchtete Eizellen.
Und vor allen Dingen, weil man ja denkt, ah krass, okay, im besten Fall kann man sich, wenn man nochmal ein Kind möchte,
waren 5 Blastozysten.
Dann kann man sich diese ganzen, den Leidensweg der Hormonstimulation sparen.
Ja, also unser das Gefühl war, wir waren mega selbstbewusst. Wir dachten, Mann, also
wir irgendwie. Wir teasen so, schon mal an, dass also, es vielleicht so, nicht so war.
Aber so ein Gefühl von, das ist unsere Methode. Ja. Wie geil, nie wieder punktieren, nie wieder Hormone nehmen. Geschwisterkind ist quasi garantiert. Ne? Das war so unser Gefühl.
Aber also, vielleicht kann man so gerade wo es darum geht, um unsere Methode, ne? Wir haben halt IVF gemacht, vielleicht kann man so als Abrundung von dieser Folge nochmal drauf eingehen, was es noch gibt. Weil es gibt ja noch die ICSI.
Genau, das habe ich gerade dran gedacht, dass wir das noch nicht erklärt haben.
Also grundsätzlich ist ja so bei uns, haben wir gesagt, ne, außerhalb des Körpers, aber in der Petrischale. Und ICSI ist, glaube ich, das, woran ich immer gedacht habe, wenn man mir über quasi künstliche Befruchtung gesprochen hat. Und zwar ist es da so, dass quasi die Samenzelle mit einer ganz, ganz feinen Nadel direkt in die Eizelle
injiziert wird.
Gespritzt wollte ich gerade sagen, aber injiziert wird.
Klingt ein bisschen brutal.
Genau. Gespritzt. Sie wird, das heißt, auch der quasi der Kampf durch die Hülle der Eizelle, den auch ein Spermium erstmal schaffen muss, der wird dort dem abgenommen und deswegen können quasi auch schwere Fruchtbarkeitsbeeinträchtigungen, die es vielleicht bei einem Mann gibt, können damit überwunden werden.
Also tatsächlich unterscheiden sich die beiden Befruchtungswege IVF und ICSI wirklich nur in diesem Step. Alles andere, Hormonstimulation, Eizellentnahme
und auch Entwicklung, Transfer, danach,
Entwicklung, das ist alles dasselbe. Genau. Es ist wirklich nur IVF, beides tut man in die Petrischale und sie kriegen es selber hin, sage ich jetzt mal so.
Und ICSI, man hilft nach.
Genau, bei ICSI hilft man eben
nach. Und ich habe aber gelesen, und das weiß ich gar nicht, dass ICSI tatsächlich der häufigere Weg ist in Deutschland.
Ist das so? Keine Ahnung, das weiß ich nicht.
Ja, also das ist, da muss ich nochmal genau, also weil das fände ich ja krass, weil das ist ja schon, also aus meinem Gesichtspunkt heraus ist das wirklich quasi ein Eingriff.
Ja, sozusagen. Weil das ist die künstliche Befruchtung. Genau. Da macht der Mensch, macht die Befruchtung.
Richtig.
Ja, alles andere ist eigentlich assistierte Befruchtung.
Ja. Ne? Oh, das ist ganz gut.
Ja, ich finde, das klingt auch irgendwie passender und also ein bisschen respektvoller, weiß ich nicht. Auf jeden Fall passender. Es ist die assistierte Befruchtung. ICSI eben die eigentlich künstliche. Mhm. Ich weiß, dass es oft Paaren empfohlen wird, wo es beim Mann mehrere Einschränkungen gibt im Spermiogramm. Ja. Also zum Beispiel nicht nur, wie bei dir, langsame Spermien, sondern eben auch vielleicht zu wenige. Oder so. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum man ICSI macht. Also auch da ist wirklich die ganz individuelle Anamnese entscheidend. Hm.
Vielleicht verändert sich da ja auch was, weil man ist ja, also ich habe hier den Wert von 2014 und da steht bei 75% aller künstlichen Befruchtungen war ICSI. Und das ist ja ganz schön viel, aber ich könnte mir vorstellen, dass sich aufgrund von Forschung und so vielleicht in den Jahren auch was verändert hat. Da könnte ich nochmal nachgucken.
Und, es ist, glaube ich, auch immer eine Frage, in welcher, Entschuldigung, ich bin dir ins Wort gefallen. Hm. Magst du dich nochmal?
Ich bin fertig. Was wolltest du sagen?
Ich wollte sagen, dass es, glaube ich, auch einen Unterschied macht, in welcher Kinderwunschklinik man ist.
Ja.
Die einen Kinderwunschkliniken machen vielleicht lieber ICSI oder mehr ICSI als andere.
Naja.
Ich denke, das ist auch ein großer Unterschied. Unsere Kinderwunschklinik hat den Ansatz verfolgt, möglichst die natürlichste Methode, die für das Paar irgendwie geht.
Ja.
Ne, und wenn es keinen Grund für eine ICSI aus unserer Sicht gibt, dann macht man halt die IVF.
Ja, grundsätzlich finde ich das eigentlich auch einen guten Ansatz.
Ja.
Ja.
Ja, und somit hatten wir dann, waren wir dann schwanger und hatten dann tatsächlich 40 Wochen später unser erstes Kind im Arm.
Verrückte Welt.
So lässt sich die Geschichte dann zu Ende bringen, die erste Geschichte.
Und dann hat man sich Gedanken gemacht, ob nicht noch ein Geschwisterchen her soll.
Also aber nicht dazu, sofort.
Aber dazu in der nächsten Folge.
Ja.
Uns wird total interessieren, wie eure Erfahrungen in dem Bereich sind. Vielleicht könnt ihr auch gerne mal eure Kommentare dazu schreiben, unten. Und lasst uns gerne teilhaben. Dann gehen
an
wir
euren
dann,
Geschichten vor allem.
Genau, an euren Geschichten. Oder auch, wenn ihr Fragen habt, schreibt gerne. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet oder draufklickt. Einschalten tut man nicht mehr. Sagt man das noch?
So ein bisschen 90er Jahre.
Ja, ja. Schaltet wieder ein. Klickt drauf. Seid dabei.
Ja.
Wir freuen uns auf jeden Fall.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Das war Kinder machen ohne Sex. Dein Podcast über Unfruchtbarkeit und Kinderwunsch. Mit Nora und Christoph. Wenn ihr Fragen habt, Kritik äußern möchtet oder eure Geschichten mit uns teilen möchtet, schreibt uns am besten eine Mail. Ihr erreicht uns unter kindermachenohnesex@gmail.com. Und wenn euch gefällt, was ihr da hört, dann gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung.